Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich das Vorrecht haben darf, heute mit euch hier zusammen dieses Fest so ganz nah mit euch zu feiern. Stefan hat es schon angedeutet, es ist ein sehr besonderes Fest. Ja, wir haben heute ein Tauffest und weil wir die Taufe mit untertauchen, die bei uns hier in der Gemeinde machen, ist es in dem Sinne auch eine Art Tauchfest. Deswegen auch der Titel, den ihr vorhin gesehen habt, der Titel der Predigt heute, der teuerste Tauchvorgang. Den werdet ihr gleich machen. Es gibt keinen teureren Tauchvorgang, als den ihr heute machen werdet. 2019, glaube ich, war das, wurde der Weltrekord aufgestellt. Ich habe jetzt den Namen dieses Mannes vergessen, der da bis zum tiefsten Ort der Erde hinabgetaucht ist. 10.928 Meter, glaube ich. Das ist so im Mariengraben, ne? die tiefste Stelle der Welt. Und dann gab es 2020 und 2021 gab es zweimal die Möglichkeit, dass Privatleute damit in dieses U-Boot durften und mit runtertauchen. Wisst ihr, was die das gekostet hat pro Person? Ungefähr 690.000 Euro. 690.000 Euro für 4 Stunden runterfahren, unten sich ein bisschen was angucken. Wenn du Glück hast, findest du noch so ein seltenes Lebewesen, was da so an der kleinen Luke vorbeischwimmt. Und 4 Stunden wieder hochtauchen. Dann hast du 690.000 Euro bezahlt. Aber diesen Menschen war es das wert. Der eine hat gesagt, man muss bedenken, es waren bis jetzt mehr Menschen im Weltall als an diesem tiefsten Punkt der Erde. Und deswegen sind diese 690.000 für diese Menschen so gut investiert, weil er sagen kann, ich war da unten, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, das kann mir keiner mehr nehmen. Diese Erfahrung ist mir 690.000 Euro wert. Ihr werdet heute hier nicht 11.000 Meter abtauchen, sondern mit dem Gesicht vielleicht nur 11 Zentimeter. Aber die Tiefe des Wassers ist nicht entscheidend, sondern das, was passieren wird, ist entscheidend. Das, was ihr heute zeigen werdet und was ihr durch die Taufe zeigt, was ihr bereit seid zu investieren. Was bedeutet das, den teuersten Tauchvorgang der Welt durchzuführen? Dazu müssen wir ungefähr 2000 Jahre zurückreisen. Jesus ist unterwegs mit ganz vielen Menschen. Jesus ist unterwegs, um nach Jerusalem zu gehen. Und Jesus weiß, wenn ich in Jerusalem ankommen werde, dann werden die Menschen dort mich verraten. Sie werden rufen, kreuzige ihn und sie werden mich ans Kreuz bringen und mich töten. Und auf diesem Weg dahin laufen Jesus eine ganze Menge Menschen hinterher. Da sind seine Jünger, da sind einige Frauen, die auch eine sehr enge Beziehung zu ihm hatten. Da sind vielleicht Menschen, die sagen, ach, Jesus ist ja vielleicht mal ganz interessant, er kommt ja gerade durch mein Dorf, ich gehe mal ein paar Kilometer mit, vielleicht habe ich Glück und ich sehe noch ein Wunder von ihm. Da gehen Menschen, die vielleicht sagen, es könnte sein, dass Jesus uns von den Römern befreit, ich investiere einen Monat, nehme unbezahlten Urlaub und gehe ihm hinterher. Da sind verschiedene Menschen, die jetzt hinter Jesus hergehen. Und Jesus geht vorne voran. Und auf einmal bleibt Jesus stehen und dreht sich um zu den Leuten. Und jetzt hat er die ganze Menge der Leute vor sich und dann lesen wir, Lukas 14, ab Vers 25. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, Doppelpunkt. Hier bleiben wir ganz kurz stehen. Jesus wendet sich um und sagt ihnen jetzt ein paar Worte. Worte, die sehr direkt sind und die sehr hart klingen können. Aber ich dachte mir, es ist so wunderbar, dass Jesus so fair ist. Und Jesus sagt ganz klar, was Sache ist. Bei Jesus gibt es nicht dieses Kleingedruckte da irgendwo, was du möglichst überlesen solltest, sondern Jesus dreht sich um und sagt den Menschen jetzt, was es bedeutet, Jesus wirklich nachzufolgen. Und dass Jesus sich damals umgedreht hat, hat die Möglichkeit geschaffen, dass die Worte, die er gesprochen hat, immer noch für uns heute gültig sind. Deswegen gelten sie genauso für mich und auch für dich. Jetzt lesen wir weiter. Was hat Jesus zu ihnen gesagt? Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will oder ein Haus, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 denen zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, So sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Ja, je weiter der Feind weg ist, umso günstiger ist es, wenn man um Friedensbedingungen bittet, als wenn er schon direkt vor der Tür steht. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das sagt Jesus dieser Menschenmenge. Gefühlt so ins, einfach so ganz spontan so ins Nichts hinein. Alle gehen ihm hinterher und auf einmal dreht er sich um und haut so eine Kurzpredigt raus. Das Gleiche sagt Jesus heute auch dir und mir. Und ich will mit euch kurz da hineinschauen, was das für uns bedeutet und wie teuer die Investition ist, Jesus nachzufolgen und warum wir es trotzdem machen und warum ihr es trotzdem macht. Lasst uns da einmal kurz in den Text schauen. Was hier auffällt, Jesus sagt dreimal ganz klar und deutlich, dass gewisse Menschen nicht seine Jünger sein können. Er sagt, der kann nicht mein Jünger sein, Punkt. Es gibt Menschen, da sagt er, wenn die das machen, die können mir nicht nachfolgen. Okay? Das Erste, wann können Menschen Jesus nicht nachfolgen? Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Kurze Frage, hasst ihr eure Eltern? Nein, ne? Ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Ich hasse auch weder meine Frau, die da oben sitzt, noch meine Kinder. Auf gar keinen Fall hasse ich die. Jesus meint hier auch nicht dieses negative Gefühl, du sollst jemanden hassen und dann am besten noch jemanden verletzen oder umbringen aus Hass oder so. Ja, dann wäre ja Mord das höchste Gut des Christentums. Macht ja aber keinen Sinn. Was meint Jesus hier? Wenn wir in einen anderen Text reinschauen, Jesus hat nämlich schon mal sowas Ähnliches gesagt, dann lesen wir in Matthäus 10 ab Vers 34, da wird das ein bisschen deutlicher, was Jesus meint. Matthäus 10 ab Vers 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Mutter mit ihrer Tochter und die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Stellt euch vor, ich würde zu meinen jetzigen Schwiegereltern gehen, ungefähr vor 15 Jahren, und würde denen sagen, ich möchte gerne eure Tochter heiraten, aber da ist noch so eine andere Frau, die finde ich auch ganz nett und mit der werde ich auch noch ein bisschen zusammen sein, ist das okay? Und meine Schwiegereltern sind so vernünftig, die würden mich, glaube ich, hochkant aus dem Haus schmeißen, oder? Das wäre doch nur vernünftig. Man kann doch nicht seine Tochter einem Typen geben, der sagt, ich nehme sie und noch eine andere dazu. Und genauso sagt Jesus das auch. Der Vater im Himmel schickt seinen Sohn Jesus auf die Erde, um für uns zu sterben. Und wenn ein Mensch sagt, Jesus, ich will mit dir leben, aber ich bin mir doch ein bisschen wichtiger als du, dann muss Jesus sagen, du bist meiner nicht wert. Ganz oder gar nicht, wie in einer Ehe. Es geht nur ganz oder gar nicht, es geht nicht so ein bisschen und dann noch ein paar andere nebenbei. Und das bedeutet dieses Wort hassen. Hassen heißt, ich stelle meine Frau, meine Eltern, meinen Chef, meinen Gemeindeleiter, meine Freunde, wen auch immer, ich stelle sie zurück. Denn es gibt einen, der immer noch wichtiger ist. Im Zweifel ist Jesus immer der, dem ich folge, und die anderen stelle ich zurück. Ich bin bereit, meine Frau, meine Eltern vielleicht zu enttäuschen, wenn sie etwas wollen, wo ich sage, okay, das will aber Jesus nicht. Da muss ich ihnen sagen, nein, das mache ich nicht, sondern Jesus sagt, ich soll das machen. Und das ist hier gemeint. Ich stelle alle meine liebsten Menschen zurück. Ich bin bereit, sie zu enttäuschen, um Jesu Willen. Und einige von euch kennen das und ich denke auch viele hier im Raum kennen das, gerade in der Familie, wenn einige Jesus nachfolgen, andere wollen nichts mit Jesus zu tun haben, wie oft kann es da mal knirschen, ja, oder Streit geben oder man distanziert sich voneinander. Aber Christen nehmen das in Kauf, weil sie sagen, ich kann nicht meinen teuren Heiland aufgeben, selbst wenn die liebsten Menschen in meiner Familie sich von mir abwenden. Und das meint Jesus hier. Das ist die erste Investition. Sei bereit, die Liebsten in deinem Leben für Jesus zu enttäuschen. Wenn es darauf ankommt, dann zählst nicht du, sondern Jesus, weil Jesus mir immer wichtiger ist als du. Die zweite Investition, Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Was bedeutet das, das Kreuz Jesu zu tragen? In erster Linie bedeutet das, ich tue den Willen Gottes. Jesus sagt, es ist meine Speise, es ist mein Essen, dass ich den Willen meines Vaters tue. Und als Jesus im Garten Gethsemane ist, er war ja ganz Mensch und ganz Gott, dann betet er und sagt, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Jesus als Mensch wollte natürlich nicht ans Kreuz gehen. Er hatte Angst davor zu sterben. Aber er sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann lesen wir später, und er trug sein Kreuz und er wurde tatsächlich gekreuzigt und ist für uns gestorben. Das Kreuz zu tragen bedeutet in erster Linie, ich tue Jesus alles, was du sagst. Auch wenn ich es nicht will, du bist mein Herr, wenn du sagst, ich soll das machen, dann mache ich das. Und das Kreuz zu tragen bedeutet auch, ich bin bereit, mich von allen Menschen in meiner Umgebung vernachlässigen, verspotten zu lassen, dass sie sich von mir abwenden, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Dazu bin ich bereit, weil du, Jesus, mir am kostbarsten und am teuersten bist. Und so schreibt Paulus in Galater 6, Vers 14, ich kann aber auf nichts anderes stolz sein als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. An seinem Kreuz ist diese Welt für mich gekreuzigt worden und ich bin gekreuzigt für die Welt. Das zeigt ihr heute, wenn ihr euch im Wasser untertaucht. Wir sind der Welt gestorben. Alles, was es hier auf dieser Erde gibt, alles, was mir vielleicht Großartiges verspricht, damit kann ich nichts anfangen. Das brauche ich nicht. Ich habe Jesus. Darum geht's bei der Taufe. Deswegen ist dieser Tauchvorgang so teuer. Und das Dritte ist dann in Vers 33, wo Jesus das Ganze zusammenfasst. Und er sagt, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Man könnte das auch so übersetzen, so kann keiner von euch mein Jünger sein, der sich nicht innerlich von allem verabschiedet, was er hat. Das heißt nicht, dass wir alles jetzt auf einmal verkaufen müssen, ne? Weil spätestens bei der letzten Kleidung, die würden wir ja irgendwie anbehalten wollen, okay? Also Jesus will nicht, dass wir einfach immer alles verkaufen und alles weggeben und uns von allem lossagen, sondern Jesus gibt uns Dinge, auf die wir aufpassen müssen, ne? Auf ein Haus vielleicht, auf Kinder, auf Freunde, Beziehungen. Aber in meiner inneren Einstellung habe ich mich von diesen Menschen und von diesen Gegenständen schon verabschiedet. Ja, ich habe aktuell einen Job, wo ich sehr zufrieden bin. Im deutschen Gesundheitssystem kann man da, wo ich arbeite, noch sehr gut arbeiten im Krankenhaus. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Trotzdem, und ich bin sicher, dass ich da aktuell richtig bin, trotzdem muss ich innerlich mich von diesem Job schon verabschieden. Und wenn Gott mir in 5 Jahren sagt, Janis, du musst woanders hin, wo du vielleicht sogar weniger Geld verdienst oder was auch immer, dann muss ich sagen, okay, ich habe mich ja sowieso innerlich schon von diesem Job verabschiedet. Hier hält mich nichts. Jesus, wenn du mich woanders haben willst, gehe ich woanders hin. Und das ist das Prinzip. Jesus sagt, du musst dich, wenn du mir nachfolgen willst, innerlich von allem verabschieden, was du hast. Und dann kannst du ein wahrer Jünger sein. Und das wollt ihr heute deutlich machen. Und das zeigt ihr gleich in der Taufe. Das heißt, ihr geht eine enorme Investition ein. Ihr sagt, Jesus, du bist mir alles und jeden wert. Ich sterbe für mich, ich sterbe für alles, was ich eigentlich haben will und ich lebe jetzt für Jesus. Warum ist Jesus so extrem? Kann Jesus das nicht ein bisschen netter sagen? Wisst ihr, warum Jesus so deutlich ist? Das erklärt er hier gleich mit 3 Beispielen. Jesus weiß ganz genau, ihm nachzufolgen bedeutet extremen Widerstand und es bedeutet einen harten Kampf. Wie oft wurde Jesus angefeindet, wie gesagt, und bis zum Kreuz. Er hat es ausgehalten, weil er wusste, was Nachfolge bedeutet. Und deswegen sagt er auch uns, du musst dich von allem verabschieden. Wenn du das nicht machst, dann wirst du früher oder später verlieren. Und das zeigt Jesus an 3 Beispielen in unserem Text. Das erste Beispiel, was er zeigt, ist, was wir hier gelesen haben, dass jemand einen Turm bauen will. Und dann sagt er, wer das machen will, wer so einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat, um das Ganze auszuführen. Wenn Jesus dich in die Nachfolge ruft, will Jesus durch dich etwas produzieren. Er will durch dich etwas bauen. Du sollst für Jesus etwas machen. Aber das kostet etwas. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Baumaterialien so teuer sind und Zinsen und so weiter auch gar nicht so ganz günstig sind, muss man extrem hart berechnen, ob man sich ein Haus leisten kann. Egal, ob man es kauft oder ob man es baut. Es bringt nichts, sich das schön zu rechnen und sagen, ja, meine Frau geht noch ein bisschen arbeiten, kriegt noch ein bisschen Kindergeldzuschlag, dann kommen wir irgendwie über die Runden. Das wird irgendwann zum Scheitern verurteilt sein. Deswegen sagt Jesus, setz dich hin, Ruhe verschaffen und rechne eiskalt durch, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Da kommt das zweite Beispiel. Jesus nimmt das Bild von einem Verteidigungskrieg. Da kommt ein König mit 20.000 Leuten und will mich angreifen. Das Spannende ist, dieser König, der jetzt angegriffen wird, der lässt sich jetzt nicht hier so in Panik versetzen und jetzt los, wir müssen irgendwie verteidigen, sondern was steht hier? Das finde ich so spannend. welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit seinen 10.000 dem anderen 20.000 zu begegnen. Wir haben wieder das gleiche Wort hier. Erstmal hinsetzen. Okay? Egal, wer da kommt, setz dich hin, nimm dir Zeit und berate dich mit deinen Beratern, wie ihr das machen könnt. Wir haben nur 10.000 Leute. Vielleicht haben wir besseres Equipment, bessere Rüstung vielleicht. Vielleicht haben wir eine bessere Strategie. Vielleicht kennen wir das Gelände besser und können unsere 10.000 besser einsetzen, wie auch immer. Dieser König weiß, ich muss Stunden oder Tage investieren, um mich zu beraten, um dann den Sieg zu bekommen. Und deswegen ist es uns auch wichtig, bei einer Taufe, die auf Glauben basiert ist, dass Menschen, die sich taufen lassen, vom Verstand so reif sind, um das durchzuführen. Jesus sagt, setz dich hin und überlege wirklich, bist du bereit, alles für ihn zu investieren, bis zu deinem Lebensende? Bist du bereit, diesen Kampf bis zum Ende durchzuziehen? Und das habt ihr gemacht, jeder auf seine Art. Und das wollt ihr heute zeigen. Und das dritte Beispiel ist Vers 34 über das Salz. Ein sehr treffendes Bild. Jesus sagt erstmal, das Salz ist gut. Okay, das wissen wir alle. Salz ist gut. Jeder von uns benutzt das. Wir brauchen das. Es gehört zu den Grundnahrungsmitteln. Salz ist gut. Und wenn man das auf uns Christen bezieht, bedeutet das, ein Christ ist gut. Weil in einem Christen der Heilige Geist wohnt. Wenn Gott in mir wohnt und ich gehe zur Arbeit, ich bin mit meinen Kindern unterwegs. Wenn Gott in mir wohnt, dann habe ich eine gute Auswirkung auf mein Umfeld. Und Gott segnet mein Umfeld. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott in mir wohnt. Okay? Das Salz ist gut. Ein Christ ist auch gut. Durch Gott in ihm. Dann kommt das Problem. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Dieses Bild kennen wir hier in Deutschland nicht mehr, weil Salz so gut produziert wird. Das ist so rein, dass es hier nicht mehr fade wird. Aber damals, vor 2000 Jahren, wurde viel Salz aus dem Toten Meer gewonnen. Und das hat, ich glaube, 31% Salzgehalt, das Wasser ungefähr. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Das Wasser vom Toten Meer kommt so an den Strand geflossen, ne? Dann wird das Wasser ja immer weniger. Und irgendwo, wo das Wasser nur ganz flach ist, da knallt die heiße Sonne von oben drauf, das Wasser verdampft und dann hast du so einen breiten Salzstrand. Das kannst du einfach nehmen, kannst ein bisschen sauber machen, kannst du als Salz benutzen. Wenn man diese Arbeit jetzt aber nicht so ordentlich gemacht hat, dann bleibt da noch ein bisschen Kalk drin und ein bisschen Magnesium und so ein paar Pflanzenreste und so. Das kannst du auch schön in eine Tüte packen, sieht auch wie Salz aus. Aber wenn da Wasser dran kommt, dann löst sich das Salz da ein bisschen heraus und irgendwann lädst du deine ganzen Freunde ein und machst ein leckeres Essen und alle denken, boah, schmeckt nicht, weil das Salz fad ist. Du kippst noch ein, funktioniert nicht. Was machst du? Bist verärgert, frustriert, nimmst den ganzen Sack und schmeißt ihn in den Müll. Jesus sagt hier, es kann nicht als Dünger verwendet werden. Im ersten Moment habe ich mich gefragt, warum nicht? Weil Magnesium und Kalk sind ja grundsätzlich Dinge, die man als Dünger benutzen kann. Warum kann man dieses fade gewordene Salz nicht benutzen? Wisst ihr warum? Weil in diesem fade gewordenen Salz immer noch so viel Salz drin ist, dass es den Pflanzen schaden würde. Das heißt, wir haben ein Problem. Wir können das Salz weder zum Essen benutzen, noch können wir es als Dünger benutzen. Fürs Essen ist zu wenig Salz drin in diesem Gemisch, zum Düngen ist zu viel Salz drin. Okay? Und das kann man so gut auf uns Christen beziehen, wenn wir einfach nur so namenschristenmäßig unterwegs sind. Für Jesus machen wir irgendwie nichts, ja? Ach, ich will nicht mein eigenes Leben leben, aber ich kenne die christlichen Regeln und das, was meine Freunde machen und so weiter, das will ich auch nicht machen. Okay? Also beide Seiten können mich nicht mehr gebrauchen. Weder die Menschen, die Gott nicht kennen, können mit mir was anfangen, noch die Gemeinde kann mit mir was anfangen. Und deswegen sagt Jesus, setz dich hin und überleg, bist du wirklich bereit, dein Leben komplett für mich hinzugeben, weil sonst wirst du irgendwann wie so fades Salz enden. Und keiner kann mit dir was anfangen. Und deswegen ist Jesus hier so direkt. Aber wisst ihr, Jesus sagt nicht nur, investier alles, dann hast du alles verloren, dann sieh zu, wie du klarkommst. Sondern Jesus sagt, ich verspreche dir, wenn du alles für mich hingibst, und es klingt so hart, aber Jesus sagt, wenn du alles für mich hingibst, dann gebe ich dir viel mehr, als du jemals besitzen kannst. Lukas 9, Vers 23 lesen wir mal. Der steht auch bei euch auf dem Taufvers drauf. Lukas 9, 23 und 24. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Vers 25, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Jesus sagt bei dieser Investition, es geht um das Teuerste, was du hast, und das ist deine Seele. Und das ist mir jetzt nochmal so deutlich geworden. Ich habe letztens gelesen, Elon Musk wird jetzt hier der erste Billionär der Welt. Aber jetzt stellt euch mal vor, dieser Mann, der ist 54, glaube ich, der liegt irgendwann auf seinem Sterbebett. Was macht er mit seinen ganzen Firmen? Was macht er mit seiner Billion? Der kann die nicht festhalten. Der muss das irgendjemandem abgeben, der das irgendwie vielleicht weiterführen wird. Wie dramatisch. Du baust sowas auf, du hast so viel Kohle, aber wenn es an Sterben geht, du kannst damit nichts anfangen. Nichts. Du liegst da einfach und weißt, ich kann nichts mitnehmen. Und deswegen sagt Jesus, deine Seele ist kostbarer als alles, was es gibt. Und die Seele zu retten, geht nur über diese Investition, ich gebe alles für Jesus hin. Dann wird nämlich Jesus derjenige sein, der dich ausfüllt und der dich ans Ziel bringt. Und deswegen machen wir das. Deswegen vertrauen wir Jesus, weil wir sagen, Herr, ich schaffe es nicht, meine Seele zu retten. Du bist der Einzige, der das tun kann. Und so verspricht Jesus dann auch in Lukas 18, ab Vers 28, wo Petrus zu ihm kommt und sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja, also Petrus sagt, guck mal, wir haben alles aufgegeben. Was machst du jetzt mit uns? Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wiederempfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Jesus sagt, vertrau dich mir an. Wenn du für mich alles verlierst, dann wirst du in mir alles finden. Und es gibt keinen Ort, wo man glückseliger sein kann als in der Nähe Jesu. Es gibt so krasse Zeugnisse von Christen in Nordkorea oder so, wie stark die verfolgt werden, was die alles leiden, ja, weg von ihrer Familie. Die müssen nur einmal unterschreiben, dann dürfen sie wieder nach Hause. Wir sagen, nein, das machen wir nicht für Jesus. Und wie Jesus ihnen nahe ist, wie er ihnen Kraft gibt und wie teuer er ihnen dort wird, wie kostbar er wird. Und das ist das, worum es bei der Taufe geht. Ich gebe alles hin, um dann alles von Jesus zu bekommen. Und ein weiterer Punkt, der mir hier wichtig geworden ist. Ich habe mir gedacht, okay, Jesus spricht hier wirklich sehr, sehr deutliche Worte. Warum kann ich das aushalten? Eigentlich machen diese Verse mich völlig fertig, weil ich in meinem eigenen Leben merke, ich schaffe das nicht. Jesus, so oft denke ich zuerst an mich, so oft denke ich an meinen guten Ruf, so oft denke ich an mein schönes Leben. Und diese Verse sagen, Janis, so geht das nicht weiter. Wieso kann ich diese Sätze Jesu so gut aushalten? Weil ich weiß, dass es Gnade gibt. Und auch für dich gibt es Gnade. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt und wer seine Schuld bekennt, dem werde ich vergeben. Und wisst ihr, ich habe am 11.10.2008 hier auch diesen teuren Tauchvorgang durchgeführt, genau hier. Und ich merke jetzt in meinem Leben, wenn ich mal davon abweiche, und auf einmal mir mein eigenes Leben doch wichtiger wird als Jesus, dann rührt Jesus in meinem Leben rum. Er lässt irgendwas passieren und ich merke, boah, es knirscht und es klappt nicht. Und dann zeigt er mir, guck mal, das und das und das. Du denkst, das gehört dir, aber es gehört dir gar nicht, es gehört mir. Und dann darf ich wieder umkehren und sagen, Jesus, danke, dass du mich wieder zu dir zurückgebracht hast. Und ich denke, viele, die hier sitzen, kennen das. Jesus kommt immer wieder auf uns zu, legt den Finger an die Wunde und sagt, guck mal, da ist hier wieder was wichtiger geworden als ich. Und auch selbst bei den Jüngern sehen wir das. Ein Petrus hat mal Angst vor den Juden gehabt, weil er mit Nichtjuden zusammen gegessen hat. Die waren auch Christen geworden. Und dann kommen Juden rein, die sagen, oh nein, bloß nicht, und distanziert sich von denen. Ne? Und Jesus sagt auch nicht so, jetzt ist es vorbei, du bist kein Jünger mehr. Ja, auch er hat die Möglichkeit zurückzukommen und er darf weiter mit Jesus leben. Und so gibt es für dich und für mich immer wieder die Möglichkeit zu einem Neuanfang. Und die Beziehung zu Jesus wird immer kostbarer, je länger man mit ihm unterwegs ist, weil man weiß, er ist wirklich da. Er reagiert, er achtet auf mein Leben und ich bin ihm wichtig. Und wenn du heute hier sitzt und du hast dich vielleicht auch so, nimmst dich so als so ein fades Salz aktuell wahr, irgendwie bist du Christ, aber irgendwie läuft das Ganze nicht so richtig, dann wünsche ich dir, dass du zu Jesus gehst und sagst, Herr Jesus, zeig mir, was mir in meinem Leben wichtiger ist als du. Und ich will es dir abgeben, ich will mich innerlich wieder davon verabschieden. Vielleicht bist du aber auch hier und du kennst Jesus noch gar nicht und denkst dir, was redet der da vorne? Das klingt ja völlig überdreht. Wenn du heute merkst, Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Wenn es in dir innen drin anklopft und du merkst, boah, es könnte was da dran sein, auch ich brauche einen Retter, dann wünsch dir den Mut zu sagen, Jesus, ich gehe zu dir und ich will dich als meinen Retter annehmen, vergib mir meine Schuld und bring du mich ans Ziel, ins ewige Leben. Und euch wünsche ich, wir werden gleich noch zusammen ein Lied singen, bevor wir gleich zur Taufe gehen, nutzt diese 3 Minuten des Liedes und geht nochmal zu Jesus und sagt, Herr Jesus, ich werde mich gleich taufen lassen. Das Symbol ist, ich werde gleich sterben für alles, was mir lieb und kostbar ist, und ich werde für dich leben. Und Jesus, lass mich das wirklich ernst meinen. Und sagt es ihm vielleicht nochmal ganz bewusst, sagt, Jesus, ich gebe dir wirklich alles hin. Ich investiere alles für dich und dann wirst du mich ans Ziel bringen. Ich bin überzeugt, dass ich alles in dir finden werde, wenn ich alles für dich abgebe. Und so steuert ihr jetzt auf den teuersten Tauchvorgang eures Lebens hinzu. 11 Zentimeter werden alles entscheiden. Und wisst ihr, Jesus ist mit euch. Und indem ihr alles verliert, werdet ihr alles in Christus finden. Amen.